ARD Sounds.
SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Böhnisch, guten Morgen. Am Flughafen Leipzig-Halle wird eine Drohne gefunden. An dieser Drohne befindet sich Sprengstoff. Nur ein technischer Defekt hat eine Explosion verhindert. Die Sicherheitsbehörden sind alarmiert. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt spricht von einer neuen Gefahrenqualität.
Als erstes muss ich sagen, dass wir hier von einem sehr ernsten, sicherheitsrelevanten Vorfall ausgehen müssen. Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben. Ich spreche nicht umsonst von hybrider Bedrohungslage. Und ich habe nicht umsonst die Spitzen aller Sicherheitsbehörden zusammengezogen, um sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
Soweit der Bundesinnenminister. Die Drohne war in der Nacht von Dienstag auf gestern in der Nähe einer ukrainischen Frachtmaschine am Flughafen Leipzig-Halle entdeckt und anschließend unschädlich gemacht worden. Alles Weitere aus Leipzig von unserer Reporterin Silvia Stadler.
Die Drohne, die am Flughafen Leipzig-Halle gesichtet und unschädlich gemacht wurde, sei mit Sprengstoff ausgestattet gewesen. Es handle sich um einen sehr ernsten sicherheitsrelevanten Vorfall, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt am Abend auf einer Pressekonferenz. Er sei dankbar für das professionelle Vorgehen bei der Entschärfung und dass dabei keine Personen zu Schaden gekommen seien. Die nun logischerweise auftretenden Fragen zur Herkunft der Drohne, der Zusammensetzung des Sprengstoffs und was das Ziel gewesen sei, sollten den weiteren Ermittlungen überlassen bleiben. Derzeitige Spekulationen dazu könnten auch grundfalsch sein. Es gehe darum, in alle Richtungen zu ermitteln, um Hintermänner identifizieren zu können. Das erst vor kurzem geschaffene gemeinsame Drohnenabwehrzentrum, die Generalstaatsanwaltschaft Sachsen und das Landeskriminalamt würden eng zusammenarbeiten, erklärte auch Sachsens Innenminister Armin Schuster.
Iran und Oman haben sich auf eine neue Route für Handelsschiffe durch die Straße von Hormus geeinigt. Das hat das iranische Außenministerium bestätigt. Der Iran würde dadurch deutlich mehr Kontrolle über die Meerenge bekommen. Aus der SWR-Nachrichtenredaktion berichtet Klaus Regeneck.
Frachter könnten auf einer nördlichen Route durch iranische Hoheitsgewässer in die Straße von Hormus einfahren. Nachdem sie Häfen im Iran oder in arabischen Golfstaaten angelaufen haben, könnten sie für die Rückfahrt eine südliche Route durch omanische Hoheitsgewässer nutzen. Was weiter in der gemeinsamen Vereinbarung steht, ist allerdings noch nicht bekannt und auch nicht, ob Gebühren für die Durchfahrt erhoben werden sollen. Die USA waren an den Plänen nicht beteiligt. Ihre Zustimmung gilt als ausgeschlossen.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Özdemir hat sich für eine Frau als nächste Bundespräsidentin ausgesprochen. Nach 12 Männern an der Spitze des Staates wäre das aus seiner Sicht ein starkes Zeichen. Deutschland habe viele Frauen die Erfahrung, Autorität und die nötige Fähigkeit zum Vermitteln für dieses Amt mitbringen, sagte Özdemir den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier wird Anfang 2027 gewählt. Nach 2 Amtszeiten darf Steinmeier nicht erneut antreten. Tankstellen dürfen nur noch einmal am Tag, nämlich um 12 Uhr mittags, ihre Spritpreise erhöhen. Diese Regelung gilt seit dem 1. April. Doch in den vergangenen 4 Monaten haben sich viele Tankstellen wiederholt nicht daran gehalten. Auch im Juli wurden bundesweit wieder tausende Verstöße gegen die 12 Uhr Tankregel registriert. Das Vorgehen dagegen halten Fachleute für viel zu lasch. Nur in seltenen Fällen ermitteln Behörden. Eine SWR-Anfrage zeigt, einige Bundesländer fangen jetzt an, Tankstellenbetreiber zu bestrafen. SWR-Reporter Andreas Hein berichtet.
Es geht um tausende Verstöße, und zwar nicht solche, die sich ein paar Minuten vor oder nach dem erlaubten Zeitfenster abspielen, sondern Preiserhöhungen Stunden später oder früher, teilweise mehrmals täglich. Ein Datenteam des SWR hat allein rund 1100 Tankstellen identifiziert, die ihre Preise mutmaßlich auf diese Weise erhöht haben. Besonders auffällig, ein Zehntel aller mutmaßlichen Verstöße fällt auf 15 Esso-Tankstellen. Trotz Nachfrage will sich Esso dazu nicht äußern. Die Datenanalyse zeigt, dass seit April deutschlandweit fast 250.000 Prüffälle aufgelaufen sind. Jedem Einzelnen müsste aufwendig nachgegangen werden. Der Leiter der Spritpreis-Taskforce der Bundesregierung Zorn teilt dazu mit, dass die Strafen so bemessen sind, dass sich Verstöße nicht lohnen. Mit 55 Euro Bußgeld pro Fall geht das Land Niedersachsen seit Juli dagegen vor. Der ADAC hält es für fraglich, ob das abschreckend genug ist. Neben Niedersachsen haben jetzt auch auf SWR-Anfrage weitere Bundesländer mitgeteilt, dass sie ermitteln. Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und das Saarland. Der Rahmen für Bußgelder reicht bis 100.000 Euro.
Das Niedrigwasser verhindert zurzeit die Flussbestattungen in Rheinland-Pfalz. Das Land schreibt eine bestimmte Wassermenge im Fluss vor, damit Urnen in Rhein, Mosel, Saar und Lahn beigesetzt werden dürfen. Eine SWR-Recherche hat ergeben, dass diese Wassermenge an den meisten Pegeln schon seit Monaten nicht mehr erreicht wird. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik in Mainz berichtet Matthias Zahn.
Ist der sogenannte mittlere Abfluss nicht erreicht, dürfen Bestatter keine Urnen in den Flüssen beisetzen. Nach Angaben der Genehmigungsbehörden wurde die vorgeschriebene Wassermenge an Rhein, Mosel und Lahn zuletzt im März erreicht, an der Saar Ende Juni. Ein Bestatter aus Trier berichtet dem SWR, dass er seit Wochen 3 Urnen nicht in der Mosel beisetzen kann, weil zu wenig Wasser im Fluss ist. Für die Angehörigen sei das emotional extrem belastend. Laut dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium soll die Vorgabe für den Wasserabfluss gewährleisten, dass sich die Totenasche zügig mit dem Flusswasser vermischt.
Trockenheit und Hitze der vergangenen Wochen haben das Risiko von Feuern erhöht. Die Heeresflieger in Niederstetten im Main-Taunus-Kreis trainieren derzeit regelmäßig die Brandbekämpfung aus der Luft. Zum Einsatz kommen dabei Hubschrauber des Typs NH90, die mit sogenannten Bambi-Buckets ausgerüstet werden. SWR-Reporterin Katharin Freudenberger berichtet.
Die faltbaren Löschwasserbehälter werden unter dem Hubschrauber befestigt und können aus offenen Gewässern bis zu 2000 Liter Wasser aufnehmen. Anschließend wird das Wasser gezielt über den Brandherden abgeworfen. Vor allem bei Flur- und Waldbränden in schwer zugänglichem Gelände seien die Hubschrauber eine wichtige Unterstützung, so ein Sprecher. Zuletzt waren die Niederstettener Heeresflieger bei einem Waldbrand in Ruhpolding im Einsatz. Die Übungen sollen sicherstellen, dass die Besatzungen schnell und effektiv auf größere Brände wie in Frankreich oder Spanien reagieren können.
Ein 4 Tonnen schweres Stück einer SpaceX-Rakete hat offenbar den Mond getroffen. Forscher der europäischen Südsternwarte in Chile haben mit einem Spezialteleskop Hinweise auf den Einschlag gefunden. Der eigentliche Moment des Aufpralls wurde aber nicht direkt beobachtet. Stattdessen entdeckten die Wissenschaftler eine Trümmerwolke und freigesetzte Stoffe, die typisch für einen solchen Einschlag sind. Die Raketenteile gehörten zu einer Falcon 9 Rakete, die Anfang 2025 2 Mondlandegeräte ins All gebracht hatten. Trotz seiner umstrittenen Investorenpläne bleibt FIFA-Chef Gianni Infantino wohl weiter im Amt. Bei einer Krisensitzung in Marokko hat ihm die Spitze des Fußball-Weltverbandes volle Rückendeckung gegeben. Aus der SWR-Sportredaktion berichtet Ann-Kathrin Rose.
Von einem konstruktiven, positiven Treffen in Rabat schreibt der Weltverband in seiner Mitteilung zum von Präsident Gianni Infantino einberufenen Krisentreffen. Infantino, der zuletzt auch wegen eines inzwischen verworfenen Investorendeals in der Kritik stand, habe dabei die uneingeschränkte Rückendeckung der FIFA-Spitze erhalten. Die bemühte sich, Geschlossenheit zu demonstrieren. Allen voran Generalsekretär Matthias Grafström, der in einer internen Mail zuletzt noch die Unruhe im Weltverband beklagt hatte.
Moritz Wesemann hat bei der Schwimm-Europameisterschaft in Paris seinen 2. Europameistertitel gewonnen. Der 24-jährige Wasserspringer aus Halle an der Saale setzte sich nach seinem Erfolg vom 1-Meter-Brett nun auch vom 3-Meter-Brett durch. Der Sieg gibt Wesemann viel Selbstvertrauen mit Blick auf sein großes Ziel, die Olympischen Spiele 2028.
Ich bin unfassbar glücklich. Auch dieses Jahr heißt das für mich noch mal deutlich mehr, als es letztes Jahr war. Von meiner eigenen Leistung das erste Mal über 500 Punkte international, was auch so die Schwelle ist, wo man dann Richtung Medaillen geht in der Weltspitze. Das gibt mir einfach super viel Mut, dass ich damit jetzt in die nächsten 2 Jahre gehen kann Richtung LA 28 und ich auch immer noch weiß, woran ich arbeiten kann und immer noch nicht am Ende bin.
Heute Nachmittag haben Lena Henschel mit Jette Müller im Synchronspringen vom 3-Meter-Brett Medaillenchancen sowie Jaden Eickermann und Ole Rösler im Einzel vom Turm.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im Südosten Baden-Württembergs ist es heute oft noch bewölkt. Um den Bodensee und im Allgäu entstehen in schwüler Luft einzelne Schauer und Gewitter. Ansonsten scheint, wie auch in Rheinland-Pfalz, meistens die Sonne und es wird nicht mehr so heiß wie in den vergangenen Tagen. Maximal 22 bis 30 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns noch bis morgen zwischen 6 und 9 hier. Geld ausgeben, das tut oft richtig weh, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine große Ausgabe oder nur um Centbeträge handelt. Wissenschaftler der Universität Tübingen haben das nachgewiesen. Es gibt tatsächlich einen Schmerz des Bezahlens, und der ist, vermuten die Wissenschaftler, beim Barbezahlen größer, als wenn wir an der Kasse die Karte oder das Smartphone zücken. Deckt sich das auch mit der Alltagserfahrung der Menschen? Wir haben uns in Albstadt-Ebingen im Zollernalbkreis umgehört.
Ich würde das nicht als Schmerz bezeichnen, sondern eher als gewisse Verlust vielleicht.
Also egal ob bar oder mit Karte, es tut immer weh. Ich habe immer Schmerzen.
Schmerz verursacht schon. Ich glaube, weil man das haptisch hat, weil man das in der Hand hat, diesen Geldschein oder die Münzen in der Hand hat und das dann weg ist aus dem Geldbeutel.
Über den Schmerz des Bezahlens spreche ich jetzt mit dem Neurobiologen Axel Lindner, dem Leiter der Tübinger Studie. Herr Lindner, schauen wir auf den Moment des Bezahlens. Was geht da in unserem Gehirn vor?
Was wir in unseren eigenen Studien festgestellt haben, ist, dass während des Bezahlens im Kernspintomographen man in Schmerzarealen sieht, dass die umso aktiver werden, je mehr Geld man ausgibt. Und es sind in dem Fall tatsächlich Areale, die emotionalen Schmerz, also ein Verlustgefühl, widerspiegeln. Gleichzeitig konnte man das mit Placebo, einem Schmerzmedikament, was die Menschen in der Klinik bei uns verabreicht bekommen haben, modulieren. Tatsächlich, wenn die dachten, das ist ein Mittel gegen emotionalen Schmerz, da wurde deren Zahlungsbereitschaft verändert. Also man konnte die erhöhen oder erniedrigen, je nachdem, wie wirksam dieses Mittel war. Und so ist es halt also nicht einfach nur ein Unglücksgefühl, sondern tatsächlich ein emotionaler Schmerz, den die Menschen da empfinden beim Bezahlen.
Warum ist das so? Warum bereitet uns das ja Unbehagen, emotionalen Schmerz, wie Sie sagen, wenn wir Münzen oder Scheine aus dem Portemonnaie holen, um etwas zu bezahlen?
Also tatsächlich geht es dem Gehirn vermutlich um eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Es ist natürlich gut, wenn wir merken, dass wenn wir unsere Ressourcen aufgeben, Geld ausgeben, dass es uns was kostet. Natürlich kann ein schönes Erlebnis diese Kosten wert sein, und es ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und speziell beim Geld ausgeben mit Bargeld ist es ja auch total offensichtlich, dass da was durch die Hände geht. Man zählt das Geld, und dadurch wird dieser Schmerz eben getriggert, und unser Gehirn gibt uns ein Verhaltenssignal. Ist diese Ausgabe wirklich es wert oder eben nicht? Und dadurch eigentlich sehr sinnvoll.
Spüren alle Menschen diesen Schmerz gleich stark?
Es ist unterschiedlich, und man sieht, das zeigt eine Metastudie, also eine Studie, die viele Studien zusammenfasst, dass es beispielsweise mit Einkommen korreliert oder auch in Krisenzeiten, wenn die Zeiten schlechter sind, wird dieser Schmerz teilweise stärker ausgedrückt. Und dann ist es auch natürlich unterschiedlich, was Menschen als Kosten und Nutzen empfinden. Das heißt, zwischen Individuen kann dieser Schmerz variieren, aber er ist grundsätzlich in jedem da. Er wird nur anders in diese Kosten-Nutzen-Rechnung einfließen.
Was macht denn unser Gehirn, wenn wir nicht bar, sondern mit Karte bezahlen? Spüren wir dann im gleichen Maße auch diesen Schmerz des Bezahlens?
Ja, und die Wahrnehmung ist da durchaus unterschiedlich. Das liegt daran, dass der Bezahlvorgang weniger offensichtlich ist. Also der Betrag, den wir bezahlen, ist ja oftmals gar nicht klar. Man hält die Karte, die Bankkarte an das Gerät, und es macht Pling und der Betrag ist weg. Während beim Bargeld geht das Geld durch unsere Hände. Wir zählen den Betrag, bekommen gegebenenfalls Rückgeld. Das heißt, es ist weniger offensichtlich. Und dadurch, dass dieses Ausgeben, dieses Ressource abgeben weniger offensichtlich ist, ist auch der Schmerz verringert. Umgekehrt gibt es natürlich Zahlungsformen, wie zum Beispiel beim Bezahlen mit einer Park-App. Da weiß ich, wenn ich dieses Drehrad hochdrehe, damit die Parkzeit verlängere und der Betrag sich erhöht. Also ich persönlich habe da mehr Schmerzen beispielsweise, als wenn ich im Vergleich im Nachgang im Parkhaus einfach die Karte hinhalte und der Betrag ist weg.
Der Neurobiologe Axel Lindner von der Universität Tübingen, Leiter der Studie Schmerz des Bezahlens. Bargeld, braucht man das noch oder kann das weg? Das ist die Serie der Woche hier in SWR aktuell. Und morgen zum Abschluss spreche ich dann zwischen 6 und 9 mit dem Zukunftsforscher Tristan Horx darüber, wie wir in 10, 20, 30 Jahren bezahlen werden.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Das anhaltende Niedrigwasser und neue Tiefststände auf dem Rhein und auf anderen großen deutschen Flüssen sind heute Anlass für ein Krisentreffen. Zu dieser Konferenz in Bonn hat Bundesverkehrsminister Steffen Bilger von der CDU eingeladen. Nicolas Fordo Narakakis.
Bilger will sich nach Informationen aus dem Bundesverkehrsministerium unter anderem mit der verladenden Industrie, Vertretern von Binnenhäfen und Verbänden aus der Branche treffen, um konkrete und schnelle Maßnahmen als Reaktion auf das anhaltende Niedrigwasser zu besprechen. Ergebnisse sind am Nachmittag zu erwarten. Das Ministerium verwies vorab auf einen bereits bestehenden Aktionsplan für den Rhein und auf ein in diesem Sommer erstmalig deutschlandweites Lagebild zum Niedrigwasser. Außerdem fördere man die nachhaltige Modernisierung von Binnenschiffen, so ein Sprecher. Der wirtschaftliche Schaden durch das fehlende Wasser und der Handlungsdruck sind bereits groß. Frachtschiffe können nur noch deutlich weniger transportieren, Waren werden teurer, aber auch der Schiffstourismus leidet.
Hitze und Trockenheit sind die Themen dieses Sommers. Die Politik ist gefordert. Sommerpause hin oder her, findet Ifi Seibert.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der neue Verkehrsminister Bilger und sein Landwirtschaftskollege Rainer, die sind noch nicht in Urlaub. Und sie beschäftigen sich heute mit dem Thema dieses Sommers. Die Hitze und der Wassermangel. Die Verkehrsminister schalten sich zusammen, um über die Folgen des Niedrigwassers zu beraten. Für die Verbraucher sind die Folgen klar. Wenn die Transportkosten höher werden, weil die Frachter nicht mehr auf den Flüssen fahren können, dann werden die Produkte im Herbst auch teurer. Der Landwirtschaftsminister wiederum, der besucht heute ein Obstgut. Nicht nur die Obst- und Gemüsebauern im Südwesten kämpfen mit Dürre. Die Ernte wird teilweise ausfallen oder sehr viel geringer. Auch das bedeutet unter anderem höhere Preise. Und dann gibt's noch den Termin der Arbeiterwohlfahrt zusammen mit dem BUND. Die fordern einen Hitzegipfel und mehr Investitionen in Klimaschutz, statt Geld fürs Klima zu streichen, wie geplant. Sie demonstrieren mittags auf der Wiese vor dem Kanzleramt. 5 Stunden später an derselben Stelle vorm Kanzleramt der nächste Termin. Dann kommen nämlich noch die Jungen zum selben Thema. Fridays for Future. Die fordern den Kanzler auf, mehr fürs Klima zu tun unter dem Motto, ganz Europa brennt, doch Kanzler Merz schweigt. Der Kanzler ist zwar gerade gar nicht da, aber das Thema Klima, das drängt sich offensichtlich von allen Seiten vor seine Tür und auf seine To-Do-Liste.
Anmerkungen waren das von Ifi Seibert. Im Prozess um den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag mit einem Auto in München im Februar vergangenen Jahres wird heute das Urteil erwartet. Laut Anklage hat ein damals 24-jähriger Afghane sein Auto absichtlich in einen Verdi-Demonstrationszug gesteuert. Eine Mutter und ihre kleine Tochter starben, 43 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Bauarbeiten auf der B31A in Freiburg müssen wegen Hitzeschäden im frisch gebauten Asphalt ab heute nochmals verlängert werden. Stadtauswärts in Richtung der A5 kann es zu erheblichen Einschränkungen kommen. Mario Schmidt.
Eigentlich sollten die Sanierungsarbeiten bis zum Ende der Woche beendet sein. Nun aber dauert die Baustelle auf einer der Hauptverkehrsrouten in Freiburg länger als ursprünglich gedacht. Bis zum 11. August bleibt die Fahrbahn in Richtung Westen halbseitig gesperrt. Grund für die Verlängerung sind laut dem Regierungspräsidium Hitzeschäden. Die hohen Temperaturen hätten die Asphaltdecke verformt und weil es außerdem nachts nicht genug abkühlte, konnte der frische Asphalt nicht aushärten.
Der Dirigent Nicolas Pasquet wird heute Abend in Künzelsau mit dem Würth-Preis der Jeunesse Musicale Deutschland ausgezeichnet. Der Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen in der deutschen Musikszene. Oliver Diesen.
Geehrt werden Künstlerinnen und Künstler, die sich in besonderer Weise für die musikalische Förderung junger Menschen einsetzen. Pasquet ist einer der einflussreichsten Dirigentenausbilder der Gegenwart. Aus der von ihm begründeten Dirigentenschmiede in Weimar gingen viele namhafte Dirigenten hervor. Die Preisverleihung findet im Carmen-Würth-Forum statt und das bereits zum 36. Mal. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.